Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode zu Hockey Time DL2. Es ist soweit, das Finale steht und dazu begrüße ich unsere beiden Experten Stefan Gerhold und Alex Blattmann. Grüß euch, hello.
Servus.
Hallöchen.
Ja, einer fehlt im Bunde, das ist der liebe Olli, aber der ist gerade in der NHL unterwegs. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, aber auf ihn zählen wir dann definitiv im Finale wieder. Ja. Über was sprechen wir heute? Natürlich über das große Finale in der DL2, schauen aber zuerst mal auf das Halbfinale zurück. Aber bevor wir das machen, schauen wir erstmal auf die nicht so ganz angenehme Thematik Playdowns. Stefan, möchtest du uns da mal ganz kurz auf Stand bringen?
Ja, Stand, Kaufbeuren ist abgestiegen. Extrem bedauernswert. Wir haben ja mehrfach hier drüber geredet, was wir für eine schwierige Saison hatten. Es gab dann nochmal so ein kleines Aufbäumen, nachdem sie in der ersten Serie quasi gesweept worden sind. Wenn man diesen Spielvorsprung von Freiburg mit einberechnet, dann gab es nochmal ein kurioses Spiel, wo man nach dem 4-1 noch gedreht hat und 6-5 gewinnen konnte. Da kämmte, glaube ich, nochmal so ein bisschen Hoffnung auf. Aber ja, am Ende hat es nicht gereicht. Und ein Gründungsmitglied, Traditionsverein und vor allen Dingen eine absolute Nachwuchsschmiede in Deutschland, wo, denke ich mal, bis zur Nationalmannschaft und vielleicht sogar ja europaweit, weltweit Spieler in Frage kommen, die aus dieser Organisation kommen, finde ich das höchst bedauerlich. Und es macht einfach Bock, da zu Gast zu sein. Die sind immer alle nett, da ist Stimmung ohne Ende. Ich mag Bayern, habe ich euch beiden auch schon gesagt, ohne Kratzen, die Region, die Menschen. Und ja, das tut mir einfach leid. Zeitgleich hat Weiden geschafft, drin zu bleiben. Dann Gratulation nochmal hier auch an dieser Stelle. Natürlich verdient, wenn man sich auch die Spiele anguckt. Und die haben mir einfach ja offensichtlich mehr investiert. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht alle Spiele wirklich komplett verfolgen können. Aber das, was man so mitbekommen hat, war dann doch relativ stabil, das ganze Auftreten. Und von daher ist das auch gerechtfertigt. Und ja, die waren auch eine Zeit lang sehr am Kämpfen. Von daher ist da, glaube ich, auch erstmal das große Durchschnaufen angesagt nach einer erneut turbulenten, davor super turbulenten Saison.
Mhm. Alex, wie hast du die Playdowns beobachtet? Vor allem kann man auch sagen, mit Freiburg kennst du die Situation ja.
Ja, definitiv. Also die letzte Playdown-Serie, wenn es dann wirklich ums Überleben geht, da sind auch nackte Panikattacken dann durchaus sichtbar. Und ich finde, beide Mannschaften haben sie gezeigt. Kaufbeuren hat schlecht gestartet in die Serie gegen Weiden. Dann hat man sich nochmal gefangen, so wie es Stefan gesagt hat, kam auch nochmal gut ran. Und man hätte das gut und gern auch gewinnen können. Sicherlich hat es da natürlich auch geholfen, dass da der Punkteabstand entsprechend mitgespielt hat. Weiden also auch schon im Prinzip den einen Sieg vorher hatte und dementsprechend weniger noch gebraucht hat. Aber speziell aus Freiburger Sicht, die Serie gegen Kaufbeuren, das waren alles knappe Spiele, wenn wir die drei Spiele mal angucken. Alle mit einem Torunterschied. Kaufbeuren war da absolut kein schlechter Gegner. Im Gegenteil, die haben gefightet, die haben gewollt und es hat einfach nicht geklappt. Und für mich als Freiburger war das natürlich absolut toll zu beobachten, wie gerade in der Phase der Playdowns die Mannschaft noch mehr zusammengerückt ist, einfach auch defensiv und offensiv stabiler stand. Man hat dem Trainer das Vertrauen geschenkt und das hat alles dazu geführt, dass Freiburg dann letzten Endes gegen Kaufbeuren gewonnen hat, die trotz alledem starke Gegner waren, faire Gegner waren. Und einfach auch eine tolle Mannschaft sind, wie es Stefan schon gesagt hat. Ich mag den Standort auch sehr und ich finde es wirklich schade, dass Kaufbeuren abgestiegen ist. Aber das wird man, glaube ich, über jede Mannschaft sagen, die einfach absteigen muss. Am Ende muss es einen Absteiger geben. Jetzt hat es Kaufbeuren getroffen. Da ist das Personalkarussell, das geht schon los. Man hat ja Stefan Buchwieser jetzt schon verpflichtet. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Personalie, dass man da auf dem Weg dann in der Oberliga vielleicht den direkten Wiederaufstieg schaffen kann. Aber, und das muss man auch sagen, die Konkurrenz ist einfach riesig mittlerweile auch in der Oberliga.
Ja, absolut.
Ich hatte René Rudorisch zu Gast zum Interview, jetzt Ligenleiter der DEL2 und den habe ich auch mal, ich versuche ihm immer mal auch so persönliche Sachen zu entlocken und ist das jetzt dann weil der ja auch einen guten Kontakt mit den Menschen vor Ort, sage ich mal, pflegt. Und da geht es ja nur auch schon, ja, wie lange haben wir jetzt die DL2? Jetzt 12 Jahre, also ne, lang genug. Und ist das ein, ja, wie geht man als Ligenleiter damit um? Nimmt man dann einfach eine neue Franchise? Oder nee, ist es natürlich nicht. Ne? Der hat das auch alles auf dem Schirm und bedauert das, aber sagt auch gleichzeitig genau, was Helmut eben meinte, wir müssen uns natürlich dazu committen. Das ist das, wo ja DEB, DEL, DEL2, zweite Bundesliga damals noch Jahrzehnte drum gerungen haben. Und deswegen muss das jeder aushalten für die Sache. Und das finde ich eine sehr gute Einschätzung.
Ja. Ja, deswegen super unangenehmes Thema, weil es halt auch immer um, ja, sportliche Abstiege sind nie schön, aber wie er schon gesagt hat, gehört halt leider auch dazu. Ja, schwierig da jetzt den Spagat zu schaffen zu den Halbfinalserien. Wir probieren es jetzt trotzdem. Wir schauen auf die erste Partie, die erste Paarung Krefeld. Erster Platz gegen Regensburg, sechster Platz, 114 Punkte gegen 81 in der Hauptrunde. Ja, der Spielfilm ist auch relativ schnell erzählt. Wir könnten eigentlich Copy-Paste machen aus dem Viertelfinale, nämlich Krefeld in 4. Und da schaue ich natürlich zu Alex vor der Serie, was er letztes Mal leider nicht dabei. Wie war denn so deine Einschätzung vor dieser Halbfinalserie?
Ja, natürlich war meine Einschätzung eine positive. Wenn man einfach mal die ganze Saison der Pinguine beobachtet, die hatten ja lediglich um den 15. Spieltag rum so dieses Down, wo man mal bis auf Tabellenplatz 6 abgerutscht ist. Danach war man eigentlich konstant Erster oder Zweiter, hat da nichts mehr anbrennen lassen und hat dann auch in der Saison 39 Siege insgesamt eingefahren von 52 Hauptrundenspielen. Ich glaube, das ist ein Statement himself, dass man da absolute Aufstiegsambitionen gezeigt hat. Und die führt man bislang zumindest in den Playoffs fort. Dann gab es das 4:0 gegen Landshut und ich glaube unvergessen das Spiel am 20. März, als man Landshut mit 12:4 vor eigener Kulisse da quasi abgefertigt hat. Also das hat, glaube ich, auch nochmal einen riesen Respekt erzeugt gegenüber der Liga, dass Krefeld einfach da stark ist. Landshut hat sie nicht bändigen können und Regensburg, da bin ich ganz ehrlich, trotz dass sie ins Halbfinale kamen, was schon eine sehr, sehr gute Leistung war gegen Rosenheim, aber da hatte ich für mich eigentlich keine Zweifel, dass Krefeld an den Eisbären Regensburg scheitern wird. Und im Endeffekt hat man es in 4 Spielen gemacht. Das für mich ja spannendste Spiel war dann letzten Endes auch das zweite am 4.4. Da hätte man letzten Endes die Partie auch verlieren können gegen Regensburg, aber man hat ein 3-1 dann draus gemacht und ich finde einfach mit 4 Siegen in 2 Serien, das ist eine starke Geschichte und man steht absolut verdient im Finale.
Mhm. Wenn wir so ein bisschen auf die Ergebnisse schauen im Halbfinale, bis auf das zweite Spiel 3-1, waren es klare Ergebnisse für Krefeld auf dem Papier. Täuschen die Ergebnisse so ein bisschen, Alex?
Ja, teilweise. Wie gesagt, das zweite Ergebnis gegen Regensburg, das 3-1, war relativ knapp. Es gab das ein oder andere Spiel, wo durchaus hätte mit weniger Toren beendet werden können. Nichtsdestotrotz, man hat viele Tore erzielt und ich habe sie mal alle zusammengerechnet. Krefeld hat 8 Playoff-Spiele gemacht bislang, 46 Tore erzielt. Da stechen natürlich die Spiele raus gegen Landshut mit 12 Toren und mit 7 Toren, ganz klar. Aber das zeigt einfach, dass man, wenn vielleicht über kurze Strecken man ein Spiel ja vielleicht so ein bisschen im Ansatz aus der Hand gegeben hätte, über die konstanten 60 Minuten hat man sich immer gefangen und man hat auch alle Spiele innerhalb von 60 Minuten entschieden. Also das ist am Ende doch deutlich und man hat gezeigt, dass man da nichts anbrennen lässt.
Ein Fakt kam dann noch dazu bei Krefeld, waren in jedem Spiel auch in Führung. Ist es dann einfach auch so ein bisschen Effizienz oder kann man es einfach als Klasse bezeichnen?
Ja, ich glaube, das spielt sowohl die Effizienz als auch die Klasse durchaus eine Rolle. Effizienz dahingehend, dass man halt am Ende mehr Tore schießt, als dass man bekommen hat. Selbst wenn man mal in Spielen auch 4 Gegentore gekriegt hat oder nochmal 4 Gegentore oder 3.
Schießt mal 12.
Genau, dann schießt man einfach 12. Und das ist im Endeffekt auch die Summe. Also man konnte sich immer auf die Offensivleute verlassen. Die haben vorne gescored und dementsprechend waren auch die Gegentore, die man gekriegt hat, die haben überhaupt nicht wehgetan. Und Krefeld hat ja ganz oft ganz früh Tore erzielt und hat dann schon die Weichen gestellt. Und das hat man in der Regel und in den Serien eigentlich auch nie abgegeben, hat den Gegner nie wirklich das Zepter in die Hand nehmen lassen und hat es souverän zweimal durchgespielt.
Warum kam Regensburg nie so wirklich in die Spiele?
Weil sie, glaube ich, mit der Spielweise der Krefelder einfach auch nicht zurechtkamen. Die hatten von Anfang an da nicht den Zug dazu. Ich habe nicht wirklich die Spiele gesehen. In den Highlights habe ich es mir mal angeguckt. Aber trotz allem, also Krefeld hat einfach die Spiele dominiert, hat die Spiele ausgespielt und hat Regensburg da nicht reinkommen lassen.
Mhm. Stefan, wie sieht denn dein Scouting-Report der Serie aus?
Also alles... Ja, was der Herr Blattmann sagt, ihn ergänzen könnte ich noch, weil wir letztes Mal drüber auch in deiner Abwesenheit geredet haben, dass ja nicht alles nur geglänzt hat. Das ist natürlich überhaupt keine Frage, wenn man den Sweep macht und da durchmarschiert und jetzt mal von den 12 Toren absieht, ist natürlich auch die Gegentorsache immer eine Frage. Also wenn man gegen ein Außenseiterteam dann auch mal 4 kriegt und so, das gilt es ja dann auch zu überdenken. Und nur guck, in der nächsten Runde haben sie 5 Gegentreffer in 4 Spielen bekommen. Und immer noch offensiv, Output grande. Von daher sieht man auch eine Entwicklung und das geht ja über die ganze Saison schon. Also die sind stark gestartet, hatten diesen Mini-Orientierungs-Bremser, sage ich mal, drin oder wo sich das noch ein bisschen strukturiert hat. Das war aber auch klar, dass das so ein Klasse-Team nicht aus dem Tritt bringt und dann ist das ja kontinuierlich stabiler, besser geworden, bis dann deutlich imposant und am Ende mit absolut krasser Favorit. Alles absolut zu Recht, meiner Meinung nach. Auch in dieser Playoff-Serie jetzt hat sich das einfach nochmal entwickelt.
Frage an euch beide. Gibt es da Spieler für euch bei Krefeld, die ihr herausheben könnt, vor allem jetzt im Halbfinale? Oder sind es im Prinzip die üblichen? Oder ist es einfach so eine komplette Mannschaftsleistung, weil ein Sweep kommt oder ein Doppelsweep kommt ja auch nicht von ungefähr? Alex?
Natürlich spielen da die üblichen Verdächtigen eine Rolle, wenn man mal in die Topscorer reinguckt. In den Playoffs, da ist ein Matt Santos, ist auf 3. Vorne dran überraschenderweise Jack Dugan und Cole Fonstad mit weit auf und davon mit 24 und 22 Punkten, dann kommt erstmal lange nichts. Also was Bietigheim da gemacht hat, ist einfach nur mal nebenbei, das ist auch schon wahnsinnig, aber dann hat man einfach auf Krefelder Seite einen Jonathan Matsumoto, der konstant scored, auch einen CJ Süß, den man ja nachverpflichtet hat, der hatte auch seinen Anteil dran mit 11 Punkten und das alles in allem macht es natürlich aus und ich finde auch, das darf man nicht unerwähnt lassen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen verzerrt, aber auch ein Tim Schütz, der ja nur 21 Spieler ist, der hat auch mit 4 Punkten einen super Lauf gehabt und hat auch eine sehr gute Serie gegen Landshut gespielt. Und da passt einfach so die Erfahrenheit zusammen mit den jungen Spielern, gepaart von wirklich einem starken Felix Bick, der alle 8 Spiele bis dann bestritten hat im Tor, der eigentlich immer gute Leistung gezeigt hat. Für mich ist es eine Mannschaftsleistung mit den üblichen Verdächtigen in der Offensive, die genau da weitermachen, wo sie in der Hauptrunde aufgehört haben.
Ich würde noch den Kapitän ergänzen, Alex Weiß und Philipp Gogula als besten Torjäger. Das finde ich auch interessant, weil das ist ja dann immer die Frage, ob die erfahreneren Spieler, die alten Haudegen auch quasi ihren Job machen. Bei Alex Weiß ist das ja jenseits von Punkten vor allen Dingen seine Präsenz und wie der die Leute mitzieht und auch wie der von den Fans anerkannt wird und hat ja eine unglaublich tolle Choreo auch bekommen. Wurde letztes Jahr in Kassel auch liebevoll geehrt für sein 1000. Profispiel. Also der hat ja auch eine Bedeutung über den Verein hinaus und da lastet bestimmt auch etwas Druck drauf. So wie ich den minimal kennengelernt habe und auch als Spieler erlebe, ist das genau der Typ, der mit sowas umgehen kann und der das auch wegsteckt oder in Energie verwandelt. Deswegen finde ich das auch nochmal interessant, Alex Weiß zu beobachten. Der hat ja auch nochmal seinen Vertrag verlängert, aber wird jetzt auch nicht mehr 10 Jahre spielen und ist bestimmt heiß drauf, da jetzt auch nochmal was abzuräumen.
Wir sind ja dafür bekannt, auch so ein bisschen in die Psychologie eines Teams einzusteigen. Wenn ich jetzt sehe, 2x Sweep, das bedeutet gleichzeitig, dass Krefeld natürlich noch kein Spiel verloren hat. Mhm. Ist es für ein Team vielleicht auch mal gut, Spiele in den Playoffs zu verlieren, um aus so einem Erlebnis nochmal rauszukommen? Oder sagt ihr, Krefeld ist so gefestigt, das ist denen eigentlich völlig egal, Stefan? Unser Psychologe.
Also ich stelle die Frage wirklich jedem Gast im Moment, weil mich das auch brennend interessiert, von Expertin Simone über Gäste von anderen Verein und unseren Trainern und so weiter. Und da gehen die Meinungen enorm auseinander. Also es ist die berühmte Gretchenfrage. Ich glaube, dass ja, man kann beide Seiten sozusagen beleuchten und die spielen auch eine Rolle. Das eine ist natürlich eine höhere Rekonvaleszenz, Erholung und viel Selbstvertrauen und zu wissen, Alter, können wir die platt machen, ne, wenn wir gut drauf sind. Und das andere ist mit Sicherheit, wie geht man mit Rückständen oder ja Unwägbarkeiten oder auch mal einer Niederlage um. In Kassel war das schwierig nach einer Rekordsaison. Irgendwie gab es dann einen Dämpfer in Playoffs und dann kam das Ding nicht richtig ins Rollen. Weiß ich nicht so richtig, ob das im Finale auch noch passieren kann. Wenn jetzt zum Beispiel Krefeld das erste Spiel verlieren würde, halte ich die auch nicht nur sportlich und Veteranenspieler und vom Teamgefüge, sondern auch eben auf dieser psychologischen Ebene, auch wegen dem tollen Trainer, der die, glaube ich, ganz gut formt, auch zu dieser Gruppe, für äußerst stabil. Also im wahrsten Sinne des Wortes, da glaube nicht, dass die ins Wanken kommen, wenn die aus dem Tritt kommen, aber für ein Team ist das sicherlich immer gut, wenn man an seinen Aufgaben wächst und auch wenn man mal, ja, wir haben auch mal einen miesen Tag überstanden und sind dann zurückgekommen. Weiß ich, das ist, ich bin total in der Mitte mit dem Gefühl dazu.
Herr Dr. Blattmann darf natürlich auch mit praktizieren. Wie lautet deine Diagnose?
Also ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen und ich stimme Stefan da eigentlich gerne zu, weil es halt tatsächlich, glaube ich, so ist. Beide Mannschaften haben schon Playoffs gespielt. Beide Mannschaften wissen, was es bedeutet zu verlieren. Beide Mannschaften können zurückkommen. Und wenn man gerade mal auch die beiden Spiele oder die vier Spiele, die man in der Hauptrunde gegeneinander gespielt hat, sich gegenüberstellt, da hat jede Mannschaft zweimal gewonnen. Also das ist so wirklich ein Für und Wider. Und ich glaube sogar jeder einmal auswärts und einmal zu Hause. Also auch Korrekt. Das ist dann, glaube ich, gut durchgemischt. Aber ich glaube auch, dass es mit Fortschreiten der Serie durchaus kniffliger wird. Krefeld wird zu Hause beginnen. Wenn man das erste Spiel verliert, natürlich bitter. Kassel nimmt erstmal die Serie mit. Aber ich glaube, dann kann man auf Krefelder Seite einfach sagen, okay, das war Spiel 1. Wir haben noch maximal 6 andere. Wie wenn man jetzt irgendwie 3-2 hinten liegt und man weiß, es ist ein Matchbook-Game. Ich glaube, da gibt es dann schon nochmal Abweichungen und ja, den ein oder anderen Spieler, der da vielleicht ein bisschen mehr mit dem Kopf dabei ist und ein bisschen mehr Angst hat, wenn man verliert. Aber im Grunde nach bin ich da ganz bei Stefan. Das sind alles Profis und die wollen alle aufsteigen. Die wollen alle jetzt die Meisterschaft primär erstmal haben. Und ja, man ist jetzt seit langem mal im Finale, sowohl für Kassel. Da gab es, glaube ich, die letzten 3 Saisons war es jeweils das Halbfinale, in dem man gescheitert ist auf Kasseler Seite, wenn ich jetzt richtig bin. Und Krefeld ist 2-mal ins Halbfinale gekommen und 1-mal ins Viertelfinale. Und beide stehen sich jetzt im Finale gegenüber einfach. Ja, ich glaube, das ist für beide Mannschaften schon Push genug, da wirklich aufs Äußerste zu gehen und alles zu geben.
Ja, aufs Finale kommen wir ja gleich noch zu sprechen, um die Serie abzuschließen, um nochmal kurz auf die Eisbären Regensburg einzugehen. Wie bewertet ihr denn trotz dieses Sweeps die Saison der Eisbären, Alex?
Ja, ist eine solide Saison. Also wenn man auch mal gedacht hat, die standen ja auch mal durchaus schlechter da. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und bei den Eisbären Regensburg, da finde ich, ist es halt einfach, die haben jede Saison, haben sie entweder so ein Hoch oder sie haben so ein Tief und finden sich mal ganz oben. Dann wird man Meister, dann ist man fast Abstiegskandidat. Also da ist ganz viel Konträres mit dabei. Und ich finde, das macht die Mannschaft immer so unberechenbar von Saison zu Saison, dass man einfach nicht ständig oben steht. Jetzt hat man sich dann quasi am Ende der Hauptrunde mit 81 Punkten auf Rang 6 festgesetzt, hat also dann direkt das Playoff-Viertelfinale erreicht. Mein Tipp war da eigentlich, dass die Stables Rosenheim ins Halbfinale einziehen, aber da haben die Eisbären Regensburg gekämpft und sie haben wirklich gut gefightet. Alleine das erste Spiel, was man mit 3-2 gewonnen hat in Rosenheim, das war schon ein ganz wichtiges Spiel. Dann hat man das zweite Spiel zu Hause verloren mit 1-5. Also das zeigt einfach, wie unterschiedlich die ganze Saison der Eisbären Regensburg ist. Dass man am Ende im Halbfinale steht, ist, glaube ich, teilweise auch ein bisschen Glück, teilweise auch, dass man einfach auch ein Mannschaftsgefüge hat und dass man den Glauben dran hatte, immer auch wieder Selbstvertrauen getankt hat durch gewisse Siege, die man eingefahren hat. Aber alles in allem kann man auf Regensburger Seite, glaube ich, mehr als zufrieden sein mit der Saison.
Stefan, dein Fazit zu Regensburg. Du hast ja auch, kann man ja sagen, Sympathien für die Eisbären.
Total, ja. Ich glaube, die sind schon ganz schön zufrieden mit der Saison. Also erstmal auch wieder, wenn man das drumherum betrachtet, fast, ich weiß nicht, was genau für eine Auslastung ist, aber ich meine mal über 90%. Also die hatten etliche Spiele ausverkauft und auch wie Total. Auch wie nach der Niederlage mit denen umgegangen wurde von den Fans, spricht Bände. Nämlich wirklich liebevoll und wertschätzend und das nicht aus dieser Motivation nach, wir müssen das ja machen oder ist jetzt mal Trost angesagt, sondern das war auch authentisch. Das hat man wirklich gut gesehen. Und ja, dann gibt es ja immer solche Spielergeschichten, ne, die Saison prägt. Das ist natürlich ganz klar Jonas Neffin, der absolut ja seinen Quantensprung in seiner Karriere hingelegt hat und jetzt dementsprechend auch in die DEL geht, sich sehr emotional verabschiedet hat in Regensburg. Und das ist natürlich, das wird auch den Fans im Herzen bleiben. Und da kann man auch stolz drauf sein, wenn man sowas mit vorangetrieben hat. Ich glaube, das geht nochmal über das Sportliche hinaus. Ansonsten hat das Alex perfekt beschrieben, Halbfinale. Hätte ihn wahrscheinlich keiner zugetraut vorher oder hätte das prognostiziert oder irgendwie sowas in der Art und mussten sich auch ganz schön reinackern. Und von daher ist das alles ganz schön gut gelaufen, glaube ich.
Mhm. Apropos Prognose, wir gleichen ja in den Serien auch immer unsere Tipps ab. Und weiß nicht, Stefan, weißt du noch, was du getippt hast?
4-1, glaube ich.
Richtig, du hast Krefeld in 5 getippt und unser Host-Gast, Orakel, wenn man so möchte. Also. Ja, Orakel, ja, tatsächlich. Stefan Schneider das letzte Mal, auch seines Zeichens gerade als Producer dabei. Also der hört uns jetzt im Hintergrund, er wird gleich das Grinsen anfangen. Aber es wird ihm gleich auch noch mal ein bisschen vergehen. Für die Leute, die den Pulscheck gehört haben, die wissen... 4 aus 4. Der hat alle Serien richtig getippt bisher. Und tatsächlich, in der Serie hat er einen Sweep getippt, aber, Klammer auf, weil er als Zweiter tippen musste und nicht auch 4-1 sagen wollte. Wollte ich nochmal anmerken.
Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja. Das sollte man herausstellen nochmal.
So, also, jetzt hat er 5 in Folge. Lacht schon im Hintergrund, ja, ja.
Ja.
Zum Glück hört man dich nicht.
Steht eigentlich nur, dass er so einen kleinen Freudentanz und einen Touchdown macht gerade.
Ja, genau. Ja, das würde tatsächlich noch dazu passen, ja, genau. Ja, also da auf jeden Fall Glückwunsch. Tendenz war bei euch beiden natürlich richtig. Da schauen wir mal, wie das bei, ja, Stefan, deiner Serie, wenn man so möchte, weitergeht. Da haben wir natürlich die Tipps auch aufgeschrieben. Kassel, 2. Platz gegen Bietigheim, 5. Platz. 106 Punkte gegen 89 Punkte. Da ist der Spielfilm ein bisschen ausführlicher. Bietigheim gewinnt das erste Spiel in Kassel. Die Huskies dann 2-1 in Führung. Bietigheim gleicht aus. Kassel mit dem 3-2 und macht dann in Bietigheim auswärts den Finaleinzug. Klar, Stefan. Und ja, ich sehe schon das Stirnrunzeln. Also die Serie hat dir schon auch Nerven gekostet, das weiß ich. Wir haben ja in der letzten Episode schon darüber gesprochen, wie unangenehm Bietigheim sein kann für Kassel. Wie unangenehm waren sie denn für Kassel?
Ja, sportlich war das wirklich sehr, sehr fordernd. Ich war, ich erzähl's mal rückwärts. Ich war beim Spiel 7 dort und habe da Spielbericht geschrieben, gearbeitet und ich gehe dann tatsächlich, auch wenn ich absolut Fan bin und ich will natürlich, dass wir gewinnen, aber man muss dann auch cool bleiben können und ich versuche in so einen Profimodus zu gehen und habe das auch wirklich bis zu diesem Tor komplett durchgehalten und dann, ja, habe ich ein kleines Tränchen verdrückt. Ist mir noch nie passiert. Ich war so am Ende danach irgendwie, also auch positiv. Wir sind dann mit der Crew sozusagen 6, 7 Kollegen zurückgefahren mit dem Bulli. Da ist jetzt nicht irgendwie, dass man mit dem Schlüpper über dem Kopf wedelt und die ganze Zeit singt. Das war total ruhig und alle waren schon zufrieden, aber auch geschafft irgendwie. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen ein Abbild von der Serie. Bietigheim hat Kassel ja alles abverlangt. Es war außer ein, also erstmal 3-mal Overtime, huah. Und die anderen Spiele sind alle mit einem Torunterschied geendet, beziehungsweise es gab ein 3-1, das war ein Empty-Net-Goal. Selbst das war ein totales Gewürge. Dieses Tor mussten 2 Leute sich vorschieben und noch ein Rebound und alles war irgendwie ein richtiges Gehackel. Und auch wenn man dieses Spiel 7, mit dem ich ja gerade angefangen habe, betrachtet, die Overtime, da kann man sozusagen nur dem durch die blau-weiße Brille lieben Eishockey-Gott Philipp Maurer und dem Schicksal danken, weil da hat Bietigheim sowas von Dampf gemacht und also ich hatte schon, man tippt ja den Spielbericht und ich habe schon überlegt, wie formuliere ich das jetzt gleich, ne, wenn es jetzt dann einschlägt. Wenn es nicht einschlägt, muss man ja formulieren, sie haben ihre Chancen nicht genutzt und es wurde hart bestraft. Also das, was Kassel auch schon ein paar Mal passiert ist im Laufe der Saison, ist jetzt Bietigheim passiert und genau, das war Spiel 7 und alles davor war extrem fordernd. Ich glaube, Kassel hat versäumt, diesen ja, vielleicht minimal physischen Vorteil nach der langen Serie auch mit 5-mal Overtime, die Bietigheim vorher gegen Ravensburg gegangen ist, zu nutzen. Die hatten ja nicht mal 46 Stunden Erholungsphase und dann sind die in Kassel absolut losmarschiert. Also das hat uns auch wirklich allen sehr viel Respekt abgenötigt. Und ja, das ist das. Das andere, weil es vielleicht dann auch mal interessant ist, ach, war das eine schöne Zusammenarbeit mit den Kollegen da. Also wenn die Organisationen sich sozusagen wertschätzend und nett kollegial bearbeiten, man sich auch mal gegenseitig in eine Sendung einlädt und mal die andere Perspektive darstellt. Das liebe ich schon sehr. Das muss ich wirklich sagen. Auch gestern, das ist schon ein komisches Gefühl dann da mit einem Huskies-Outfit. Man klappt sich dann so den Laptop unter und dann will man da auch nicht tanzen und irgendwie provozieren, sage ich mal. Ich bin da gar nicht rausgekommen, weil so viele Leute nett gratuliert haben und auch die Arbeit wertgeschätzt haben, die Kassel macht, und alles Gute fürs Finale und so. Und das war ja auch alles hoch emotional, ja, und sehr, ja, am Ende dann auch niederschmetternd, wenn man in der Overtime, ne, kurz vor Spiel 7 dann doch noch den Schuh machen muss. Also das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis vom Kollegialen auch gesehen und mit den Fans. Und ich glaube auch, die Kasseler und Bietigheimer Fans untereinander waren ja nicht nur äußerst verträglich miteinander, sondern haben das auch sichtlich genossen. Und die Auswärtsfahrten waren immer gut besucht.
Ja, ist auch mal schön, solche, ich würde es jetzt mal behind the scenes zu erzählen, auch so, wie die Stimmung bei den Spielen ist. Jetzt hast du schon gesagt oder hast schon angesprochen, so dieses erste Spiel. Wie war denn so die Stimmungslage bei dir persönlich nach Spiel 1 zu Hause?
Auch gefestigt, würde ich jetzt mal sagen. Das war, ja, man ist sicher immer enttäuscht. Wer mag schon gern verlieren. Dann hilft aber auch diese professionelle Komponente, dass man ja an dem Abend in dem Modus ist. Und weiß, ich kann das hier nicht schlecht reden. Also nicht, dass ich mich da groß zwingen muss. Also ich finde Bietigheim auch sehr sympathisch und auch wieder tolles Stadion, tolle Leute, nette Kollegen und so. Da muss man nichts irgendwie sich schön reden. Aber ich dachte schon, dass Kassel sich klarer durchsetzt, was die Anzahl der Spieler angeht, minimal. Dass die Spiele in sich so eng sind, und da haben die Huskies tatsächlich ein bisschen Souveränität vermissen lassen, weil sie auch mehrfach, ja, 2 Tore Führungen aus der Hand gegeben haben. Und einige Spieler, die sonst in der Hauptrunde sehr herausgestochen haben, sich jetzt eher so in den Hintergrund ziehen. Und dann ist ja die große Frage, wer in die Bresche springt. Und das hat, also das war die Erkenntnis nach Spiel 1, mit wie, was gibt's da jetzt für eine Mechanik, Dynamik? Und das hat sich jedes Spiel interessanterweise verändert, aber auch zum Guten dann ja auch im Endeffekt. Ne, Yannick Valenti ist sozusagen Topscorer, Top-Torjäger, und Tyler Benson, hätte ich gedacht, wäre das jetzt, muss das gerade nicht machen. So wäre jetzt schön, wenn er im Finale wieder richtig Fahrt aufnimmt und so. Ne? Aber das sind so, das war das, was nach Spiel 1 kam mit, klar, konnte man verlieren, es ging auch total in Ordnung davon mal ab. Aber was machen die da jetzt raus? Und dann hat man ja immer dieses, Mensch, jetzt muss ja Bietigheim mal ein Spiel mal so ein bisschen nix da halt. Und vor allen Dingen im letzten Drittel immer, also sowas Freches halt, ne? Immer wenn man so dachte, jetzt kann ich ja gleich Feierabend machen, haben die wirklich auch clever, ne, der Jack Dugan, ich habe das im Livestream auch gesagt und habe von keinem Bietigheimer Schläger angedroht bekommen, deswegen zitiere ich das nochmal, der hat gepumpt wie ein Maikäfer. Ich dachte, der kriegt einen Herzkasper auf dem Eis. Der war nur auf dem Eis und war klar, dass der nicht mehr jemanden überläuft, aber dann ist das halt so ein Typ, der einen Haken schlägt, oder wie Dorgovic von Kassel ist genauso was, der dann einfach die Cleverness und Erfahrung hat, dass der trotzdem er jetzt nicht mehr einen langen Weg schnell gehen kann, so krass gefährlich wird, also immer wieder vom Tor auch auftaucht. Ne, wie kam der da jetzt hin? War so, als ob ich ganz selten solche Gedanken über einzelne Spieler. Und da hatte Bietigheim einige von, und die haben auch ja dieses Arbeiten so krass angenommen. Und dann gab es da auch Spieler, die absolut über sich, ja, hinausgewachsen, vielleicht sind immer so wertend. Aber wenn ich mir Arne Oblegger angucke, der in der Hauptrunde schon, ich glaube, 3-mal so viel gescored hat wie jemals in Dresden. Und das ist auch noch so eine nette, coole Socke halt. Ne, da freut man sich dann auch, dass der so viel Verantwortung kriegt und Powerplay spielen kann, ne, dann macht der eine Bude nach der nächsten gegen uns. Und trotzdem freut man sich auch danach und denkt, was für, ne, ist schön, dass der sich da gezeigt hat. Also das kriege ich schon auch noch hin. Aber nach Spiel 1 war wirklich erstmal so, oh weia, wer reißt das hier an sich? Und das waren immer andere Spieler, auch bei Bietigheim. Das war sehr interessant in der Serie. Außer Philipp Maurer. Philipp Maurer war absolute Sensation auf Kasseler Seite, das muss man sagen. Wurde auch 4-mal, glaube ich, jetzt im Playoffs schon zum wichtigsten Spieler ausgezeichnet, meiner Meinung nach absolut zu Recht. Und das habe ich, glaube ich, noch nie laut gesagt, weil ich weiß ja auch, wo wir sind und zweite Liga. Aber das war Weltklasse. Also ich glaube, wenn der an dem Tag in WM-Spiel geschmissen worden wäre oder in DEL-Playoff-Spiel, hätte der das genauso gerissen. Das war, also muss man wirklich nochmal sagen, unglaublich, was der abgerissen hat.
Alex, was hast du nach dem ersten Spiel gedacht? Warst du auch ein bisschen überrascht vielleicht?
Also wenn man es mal umdreht, wenn man Kassel mal aus dem Blick lässt und mal Bietigheim in den Fokus rückt, wenn man nochmal überlegt, wie die in die Saison reingestartet sind, so völlig verkorkst und das wirklich, wo man einfach dachte, okay, das wird gleich wieder vom Aufsteiger zum Absteiger so überspitzt gesagt. Mhm. Und wenn man dann den weiteren Saisonverlauf betrachtet, wie Bietigheim dann auch gerade in der Schlussphase nochmal nach oben gerannt ist, und dann so eine Playoffs spielt mit 5-mal Overtime gegen Ravensburg, 3-mal Overtime gegen Kassel. Und Stefan hat es so treffend formuliert, die haben alle gepumpt. Und es hätte auch anders ausgehen können, aber trotzdem nach Spiel 1 habe ich genau das Gleiche gedacht, eigentlich wie Stefan auch. Okay, Spiel 1, so wie ich es jetzt vorhin auch gesagt habe, das muss man abhaken, auch wenn man es zu Hause verliert. Bietigheim nimmt erstmal die Serie mit. Trotz alledem wissen die Kassel Huskies, die sind eine sehr erfahrene Truppe, die haben das auch locker wieder abgeschüttelt und haben dann im zweiten Spiel quasi den Reverse gemacht. Das war ja dann auch das 4-3 in Overtime nur in Bietigheim. Also da hat man sich die Serie dann wieder zurückgeholt. Da haben wirklich zwei Mannschaften aufeinander getroffen im Halbfinale, die ein unglaubliches DEL-2-Erfahrungs-Level haben. Am Ende hat sich Kassel verdient durchgesetzt gegen Bietigheim, hätte aber auch anders kippen können.
Ja, Stefan, wir haben ja auch so ein bisschen in der letzten Folge über die Heimspiele gesprochen der Huskies. 2 von 3 haben wir im Viertelfinale verloren, jetzt 2 von 3 gewonnen. War das auch so ein bisschen der Unterschied?
Ich glaube schon, also das hat auf jeden Fall auch, sind wir wieder psychologisch gut getan, auch allen im Umfeld. Und Kassler-Fans sind, habe ich schon oft gelobt, die sind in dem letzten Heimspiel, war das mit Abstand das lauteste und die meiste Bambule und tollste Atmosphäre, auch von Anfang an und nicht an ein Ergebnis gekoppelt und so weiter, der ganzen Saison. Also das war, da kann man auch nochmal extra Dankeschön sagen. Mhm. Und das hat, glaube ich, schon auch gepusht. Also so, ich kriege ja auch die Spieler mit vor, nach dem Spiel. Die genießen das schon sehr, wenn es richtig knallt. Also das sind nicht solche Plattitüden, damit man die Fans glücklich macht, wenn ein Spieler sagt, oh ja, das ihr müsst uns pushen. Das ist schon wirklich real. Und das hat mit Sicherheit nochmal ein bisschen extra Rückenwind gegeben. Und ja, auch jetzt mit diesem Gefühl reinzugehen, mit gegen den haushohen Favorit, dann ist ja immer eher so dieses, naja, da wird schon mal Außenseitermannschaft sollte vielleicht, wenn sie was reißen wollen, einen Heimsieg schaffen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut fürs Team, mit diesem Wissen reinzugehen, mit wir können das noch. Es waren, glaube ich, 6 Playoff-Spiele in Folgesaison übergreifend, die man verloren hat. Und das sage ich natürlich den Jungs nicht laut, aber die Trainer und so wissen das statistisch und so.
Welche Punkte waren es denn deiner Meinung nach, die Kassel ins Finale gebracht hat? Was wurde da besser gemacht? Wir haben das letzte Mal auch, beziehungsweise du hast das letzte Mal die Frage auch beantwortet, dass sie die Chancenverwertung einfach verbessern müssen. War es dann genau auch das?
Ja, im letzten Spiel schon. Ansonsten ist das leider nicht so wie bei Krefeld, dass man sagen kann, dass sie kontinuierlich sich verbessert haben. Es ist mir klar geworden beim Heimspiel mit Simone Vogel in der Analyse. Wir hatten dann so einen Fahrplan, an dem wir uns langhangeln, aber auch so ein paar Infos oder was haben wir, worauf kann man sich beziehen aus der letzten Anmoderation. Und ich habe so gemerkt, dass ich von Spiel zu Spiel die Qualitätsmerkmale in Klammern oder rausgestrichen habe. Und das tut einem ja auch selber weh und man möchte das gar nicht laut sagen. Aber am Anfang war das auch aus dem Viertelfinale noch Spielmanagement, na also wann drehe ich auf, wann ziehe ich mich zurück, wie wird die Scheibe verwaltet, Spiel 5 gegen 5, Special Teams waren auch ganz okay gegen Weißwasser und das war alles eher und deswegen, das ist genau wie mit den Spielern, die in die Bresche springen müssen, mussten die andere Wege finden, um zu gewinnen. Und dann haben sie tatsächlich in Overtime ein Powerplay-Tor gemacht, ne, wo alle schon, oh Gott, Kassel, ich habe glaube ich mal kommentiert, Kassel hat sein Powerplay überstanden, da habe ich auch einen gekriegt danach. Aber das war wirklich, also das war jetzt nicht so, dass man irgendwie gedacht hat, oh yeah, jetzt, wenn jetzt, dann muss es jetzt sein. Und es war auch nicht richtig schlecht, aber sie haben einfach das Tor nicht getroffen. Also es war sensationell. Dagegen Bietigheim mit über 40% Erfolgsquote, wenn auch nur mit einem Block. Das machst du wahrscheinlich auch nicht 3 Serien lang über 7 Spiele mit jeweils 5-mal Overtime. Jack Dugan, Stichwort, der gar nicht mehr vom Eis runter. Ich glaube, der wollte, aber konnte gar nicht mehr. Nein, war jetzt ein Spaß. Der musste einfach dauernd durchziehen. Und das Kassel hat da doch mehr Tiefe im dann denkt man, ja, das ist dann unser Bonus. Dann bringt aber der Todd Woodcroft nur 3 rein. Also ist denn dieser Bonus mit einer Reihe mehr oder so aufstellen? Wir hatten auch angeschlagenen Spieler und dann, also es gibt natürlich Gründe dafür und die sind auch taktischer Natur. Aber immer wenn man so dachte, ein Trumpf könnte das jetzt ausstechen, dann hat sich das irgendwie wieder relativiert. Dann haben sie nicht gut verwaltet, in Anführungsstrichen, beziehungsweise eine Führung nicht ausgebaut. Also war dieser Punkt sehr gutes Spielmanagement auch weg, weil das war jetzt nicht nur Unvermögen, das war teilweise auch, ja, das wirkte so ein bisschen befangen oder wie verhalten wir uns jetzt, ne, nachdem das letzte Spiel nicht geklappt hat. Und da, finde ich, haben die Coaches auch offensichtlich Mittel gefunden, auch mit so kleinen Reihenumstellungen und ne, im Spiel die Dynamik verändern, indem man so gewisse Spieler zustellen lässt. Das war dann taktisch, finde ich, auch sehr fein. Also wahrscheinlich war es auch eine taktische Leistung und wie das Team eingestellt war, zu keiner Sekunde konnte man Kassel Kampfgeist absprechen, auch wenn es teilweise nicht so richtig glücklich war. Sie haben alle geackert und das ist das große Faustpfand gewesen. Teamgeschlossenheit, Kampf und, glaube ich, wirklich auch taktische Einstellung.
Mhm. Ja, über Bietigheim haben wir letztes Mal auch gesprochen, vor allem auch so ein bisschen über die Geschichte, ich glaube, wir sind da über 6-7 Jahre zurück auch gegangen, was die Steelers auch durchgemacht haben.
Mhm.
Wie bewertet ihr die Saison in Bietigheim? Vor allem, Stefan, du hast ja die Reaktionen auch live mitbekommen.
Ja, großartig. Also ich glaube, die sind erstmal, dann bist du erstmal genervt und traurig. Das ging ganz schnell, dass sich da die Stimmung in der Halle dahin gewandelt hat, dass man total, also 2 Minuten hat das gedauert. Dann ist auch keiner rausgegangen, sondern alle haben das Team abgefeiert. Auch da haben die Kollegen wieder Fingerspitzengefühl bewiesen und im richtigen Moment gesagt, ne, jetzt heißt es Kopf hoch und wir müssen auch mal auf die guten Sachen zurückblicken und tut der Mannschaft den Gefallen und supportet noch. Das hätte, glaube ich, gar nicht sagen müssen, aber auch das fand ich sehr nett und wertschätzend und ich glaube, die sind alle sehr zufrieden. Das Einzige, was halt da noch ein bisschen mehr nachhängt als bei Regensburg, ist die, das wird in den Fans auch noch drin sein, super Erfolgs-DNA, ne, obwohl die alle sehr fachkompetent sind. Ich glaube nicht, dass die jetzt gedacht hatten, wir marschieren da jetzt durch, nachdem die Hauptrunde so gut geendet hat. Aber es gibt da doch eine Identifikation mit, wir waren 5-6 Jahre mindestens das Maß aller Dinge, ne, zigmal Meister, ich glaube 5 Jahre in Folge im Finale nach DEL-2-Gründung und dann waren wir 2 Jahre in der DEL, gab es den super Bremser, wo man denkt, jetzt werden die bestimmt mal geerdet, aber dann steigen die auch sofort wieder auf. Das war gestern in ganz vielen Gesprächen da Thema, dieses letzte Spiel in der Oberliga sozusagen, was das für ein hochemotionaler Akt war. Und das hält noch so lang nach, dass das, glaube ich, reinspielt in die Wahrnehmung, was das für ein Erfolg ist, diesen Aufstieg direkt wieder geschafft zu haben. Und dann ruppen wir auch noch nach diesem Fehlstart das Halbfinale sozusagen. Also ich glaube, die können hochzufrieden sein mit sich.
Alex, zum Abschluss deine Einschätzung zu den Steelers?
Ja, da bleibt mir nicht mehr viel anzufügen. Stefan hat ja lang und breit das Ganze tatsächlich resümiert und analysiert. Also ich kann mich da auch nur anschließen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, für das, wie man in die Saison gestartet ist, dass man da so derbe abgeschifft ist, hat man es am Ende wirklich gut gewuppt und das hat man auf Social Media mitbekommen, dass, wie Stefan gesagt hat, dass man dann für das Ergebnis gefeiert wurde und nicht wie an anderen Standorten, wo man dann dafür fertig gemacht wird, wenn man im Halbfinale rausfliegt und das ist für mich so die Quintessenz, was in Bietigheim hängen bleibt. Die haben Höhen und Tiefen durchgemacht, wie Stefan gesagt hat, die waren das Maß aller Dinge, dann stieg man auf, hatte da ja 2 Seasons in der DEL und dann wurde man so durchgereicht, Das war schon heftig für Bietigheim und dementsprechend war die Saison, war glaube ich eine Saison, mit der man ganz zufrieden sein kann. Da gilt es jetzt anzuknüpfen und mal schauen, was sie nächste Saison zeigen.
Wahnsinn. Steht der Einigkeit, gleiche Diagnose bei euch und auch noch dieselben Rezepte, die ihr ausstellt. Also es ist echt absolute Wahnsinn. Wir schauen natürlich auch da zum Abschluss noch auf die Tipps, die das letzte Mal gegeben worden sind. Stefan, auch da die Frage. Weißt du noch, was du getippt hast?
Ich glaube, ich habe 4-1 getippt. Aber das war sonst, also das war schon auch sehr optimistisch und ein bisschen Wunsch, dass der Vater das gelangen hat. War es 4-1 oder war es 4-2?
Also ich habe jetzt nochmal nachgehört. Laut meiner Aufzeichnung hast du Kassel in 6 getippt.
Und ja, sag ich doch. Dann, ist ja völlig klar gewesen. Schneid mal raus, zack. Nein, bitte nicht.
Also,
echt? Ach ja. Mensch, ja. Dann habe ich ja beide Serien richtig getippt. Zieh mich hiermit ungeschlagen zurück.
Also zumindest
von Kassel.
Ja, genau, ja. Und Stefan Schneider hatte Kassel in 5. Die Serie ist gerissen. Ja.
Für alle Zuschauer, er ballt die Bäckerfaust und wischt sich jetzt entnervt die Stirn.
Stefan has left the chat.
Genau. Ich glaube, er ist eingefroren. Ja, ach nee, er weint aber einfach.
Vielleicht machen wir da ein kurzes Video für YouTube draus, Leute. Könnt uns ja schreiben, wenn ihr das sehen wollt.
Der Freundentanzer, ja.
Ja, genau. Der eingefrorene Stefan im Hintergrund. Ja, wir kommen zum Finale und auch zu euren Einschätzungen. Grefel gegen Kassel, Erser gegen Zweiter, 114 gegen 106 Punkte. Ja, im Prinzip hätte man die Playoffs ja im Prinzip komplett überspringen können. Einfach Erster gegen Zweiter, Alex, ist das schon ein Traumfinale, oder?
Ja, definitiv. Also, wenn man es am Ende oder am Anfang der Saison gesagt hätte, dann hätte man da vielleicht gelacht. Ja, weil halt keiner der beiden Mannschaften in den letzten Jahren auch im Finale stand. Jetzt steht man sich im Finale und hinzu kommt die letzten 3 Jahre nicht. Also wenn ich es jetzt hier nochmal nachgucke.
Vorgestern wollte ich gerade sagen, vorletztes Jahr.
Vorgestern.
23-24 Kassel gegen Regensburg. Ich entschuldige mich. Da hast du natürlich.
Okay.
Nein, aber wenn man da wirklich mal drauf guckt, Das ist schon ein Traumfinale für beide Mannschaften. Es sind halt auch beide Mannschaften aufstiegsberechtigt. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja.
Ob das dann die Klarheit für Dresden mit sich bringt, das lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Sportlich zumindest wäre der Sieger dann auch aufgestiegen. Aber das ist auch so ein Ding. Ja, Krefeld, Kassel, 4 Spiele in der Hauptrunde, 2-mal gewinnt Kassel, 2-mal gewinnt Krefeld. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich ein Kaffeesatz lesen und beide Lager, die werden da Vollgas geben. Nicht nur die Spieler, nicht nur die Fankulissen, die da alles abreißen werden. Und ich glaube, für Stefan, der da auch noch mal ein bisschen mehr dann dazu sagen kann, wird das wahrscheinlich auch eine Serie, die ihm alles abverlangt, nicht nur sportlich, sondern mental und auch psychisch. Also wenn man jetzt den Blick gerade von ihm sieht, ich glaube, er weiß, was ihm da blüht. Und das wird einfach grandios. Ich glaube, das ist das, was der DL2 auch noch mal einen riesen Push geben kann.
Ja.
Werbung für den Sport zu machen mit so einem Finale, mit so 2 etablierten Teams, die beide in die Penny DEL streben. Ich glaube, das wird einfach ein fantastisches Ende einer genialen Saison für beide Teams. Punkt.
Absolut deiner Meinung. Also das würde ich, glaube ich, auch jenseits von meiner Kassler Zugehörigkeit einräumen können, dass das ein tolles Finale ist, was ja Strahlkraft auch hat. Ich glaube, das interessiert auch eine Handvoll Fans mehr in der Konstellation aus der ersten Liga. Wer kommt denn jetzt wieder hoch? Weil auch beide dafür in Frage kommen. Das ist das, was wir uns über die Jahre immer gewünscht haben, dass man nicht so eine Halbgare, in Anführungsstrichen, es geht ja nicht anders, Wackelnummer hat mit, bleibt jetzt in diesem Falle Dresden. Ne, es muss Finale Spiel 7, dann wissen die immer noch nicht, wo sie mit wem antreten können. Ist ja auch grauselig irgendwie. Und wenn es sportlich auf einen Abstieg geben soll und der dann auch stattfindet, dann ist es ja auch gelebt. Und das alleine davon mal ab, dass beide Teams in ihren, ja, Kassel in einem bisschen kleineren Rahmen, weil die Halle einfach auch ein bisschen weniger Leute reinlässt, aber eine hohe Auslastung haben und an beiden Standorten immer absolut die Hütte brennt, dazu noch kommt, dass trotz aller sportlichen Rivalität zwischen den Fans absolut nettes Verhältnis herrschte und immer noch herrscht. Also es ist eher noch, die jungen Leute müssen das noch lernen, aber zu DEL-Zeiten gab es eine ganz klasse Fanfreundschaft auch zwischen Pinguinen und Huskies. Völlig unnatürlich, wenn man es so laut ausspricht. Aber ja, es ist einfach, ich freue mich kolossal darauf. Ich mag das Stadion bei denen. Auch da haben wir eine nette Zusammenarbeit. Ich glaube auch, dass wir uns bei Sport Europe TV jeweils gegenseitig ein bisschen unterstützen oder mal einladen oder dass man auch kooperiert und versucht, mehrere Perspektiven aufzuzeigen. Das ist mir jedenfalls immer wichtig. Ich habe gehört, Christian Ehrhoff kommt. Den werde ich mir mal als Experten klauen, wenn das klappt. Und das sind alles solche Sachen, das finde ich einfach toll. Ja, ich bin da einigermaßen aufgeregt, aber nicht so schlimm wie vor den letzten zwei Finals, die ich kommentieren musste. Weil auch, und wenn es mir schon so geht, dann weiß ich gar nicht, wie das für sportlich Verantwortliche sein soll. Ich finde das ganz cool, dass wir total krasse Außenseiter sind. Und das ist auch ein, das ist schon, also Alex sieht das zwar ein bisschen anders, glaube ich, aber wenn man auch mal nur so den Tenor von Fans überregional, jetzt nicht nur aus Kassel und Krefeld hört, ist das quasi schon entschieden. Und das hat uns immer die Beine gebrochen die letzten Jahre in Nordhessen. Das war nicht cool. Also da muss man auch immer wieder eine Lanze auch für unsere Fans brechen, die das super schnell verarbeitet haben. Ne? Und alleine 2-3 Tage nach einem enttäuschenden Halbfinalausscheiden kommen dann 700-800 Leute in die Halle, um sich zu verabschieden, ne? Im Frühling. Also das sind alles Sachen, die haben auch wir Mitarbeiter auf dem Schirm und auch die Spieler. Das ist ganz wichtig, dass man denen, die neu dazukommt, sagt, dass sie jetzt nicht eine Hypothek bekommen, aber eine gewisse Verantwortung haben und auch, wie man damit umzugehen hat. Und du konntest dann in Kassel einfach nur verlieren. Das war völlig klar. Ne? Wenn du nicht Meister wirst, hast du verloren. Und da mag ich unsere neue Geschäftsführung sehr gern für, dass die da nicht so, ja, man könnte es von außen betrachtet arrogant nennen. Ich fand das als Fan früher, wo ich dann noch nicht so Insider-Sachen hatte, fand ich das auch manchmal so, oh, jetzt halt macht man nicht so eine große Klappe, ne? Bevor, und das ist gar nicht mehr so. Also das wird eher von außen gemacht, dass man immer sagt, die Huskies, die sehen sich da irgendwie über den Dingen. Wir wissen sehr klar, wo wir hingehören, das ist völlig klar, ne? Und wir wissen auch, dass für Krefeld das kein Selbstläufer wird, auch wenn die aus meinen Augen großer Favorit sind. Ich genieße das, dass wir da diesmal, glaube ich, ein bisschen nachsichtiger betrachtet werden. Irgendwie nicht schon wieder hier der HSV, das Eishockey. Da könnte ich kotzen, wenn ich das höre. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Das finde ich ein absolut. Wenn das eigene Fans schreiben, ich könnte sozusagen ins Internet beißen. Und oder die wollen nicht aufsteigen. Ne? Hashtag wir machen Aluhüte. Das ist alles totaler Quatsch. Ne? Aber es ist einfach wahr, dass wir auch enttäuscht sind, wenn das nicht klappt. Von den Spielern will ich gar nicht erst anfangen, was wir Tränen trocknen dürfen. Auch die Mitarbeiter, wenn sowas mal in die Hose geht, das muss man auch mal sagen dürfen. Und dann kriegt man dann so Vorwürfe wie, das ist ja gar nicht gewollt. Das ist schon schwer zu schlucken als einziges. Ne? Alles andere kann man ja sportlich betrachten. Und ja, zwischen Krefeld und Kassel, um das jetzt abzuschließen, hat das immer so stattgefunden. Wertschätzend, freundlich und dem Sport zugewandt und nicht irgendwelchen doofen Nebenschauplätzen.
Ja, Alex, ich sehe jetzt gerade Stefan in sein iPad beißen. Wie geht's dir?
Also tatsächlich im Viertelfinale und ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, wenn ich sage, ich sympathisiere mit den Krefeld-Pinguinen. Das ist ganz klar. Deshalb ist die Folge heute auch wirklich eine coole Folge. Stefan als Kassler, ich jetzt quasi als Krefelder. Im Viertelfinale habe ich es noch relativ entspannt gesehen. Im Halbfinale, wie ich es vorhin gesagt habe, war ich mir eigentlich recht sicher, dass Krefeld es schafft. Aber je mehr ich jetzt über dieses Finale nachdenke, umso unsicherer werde ich mir. Und je mehr Statistiken,
je mehr man... In eure Köpfe, Krefeld!
Entschuldigung. Nein, je mehr man sich halt einfach mit diesem Thema beschäftigt, umso unsicherer wird man. Und das spricht aber auch schon wieder für die Serie. Für mich wird es auch mega, mega krass. Ich freue mich da riesig drauf. Und ich bin einfach so fair und sag, ich gönn's wirklich beiden Mannschaften. Natürlich aus meiner Sicht den Krefeldern mehr. Das wäre für mich einfach ein Traum, wenn die wieder aufsteigen. Aber am Ende haben beide das Zeug dazu und ich sehe beide Mannschaften wirklich ganz, ganz stark, wie seit Jahren nicht, dass sie das auch am Ende schaffen. Und wie Stefan gesagt hat, er sieht Kassel jetzt so ein bisschen als Außenseiterrolle und das kann natürlich dann auch vielleicht ein Glücksmoment sein, dass man nicht mehr so, ja, die müssen das gewinnen und das darf doch nicht anders sein. Das kann schon auch einen Unterschied ausmachen. Aber ich glaube nicht, dass das das Zünglein an der Waage ist, sondern beide Mannschaften gehen mit freien Köpfen in Spiel 1, in Spiel 2 und wie viele auch immer das werden. Und dann muss man einfach abrechnen, wer am Ende die 4 stehen hat von der Serie, der hat es dann geschafft.
Ja, ich bin ja sehr harmoniebedürftig. Ich finde es auch schön, wie ihr so diese Harmonie lebt, gerade jetzt zum Abschluss des Podcasts und vor allem zu dieser Serie. Alex, was spricht denn für Krefeld? Erstmal.
Für Krefeld spricht für mich, dass sie nach der Abstiegssaison kadertechnisch den besten Kader haben, also den tiefsten Kader auch und den Scoring-stärksten Kader. Man hat auch einen defensiv stabilen Kader. Also dieses ganze Drumherum stimmt zusätzlich, was Backup aus den Fans angeht, was den Schwung aus der Hauptrunde mit angeht, was einfach auch ein Thomas Popisch mit angeht. Der kennt sich natürlich da aus, was es bedeutet, jetzt aus der DEL2 noch aufzusteigen, wenn man da mal an Bremerhaven denkt. Aber für mich passt einfach in Krefeld nach dieser Abstiegssaison, wo man fast 1:1 den Kader hatte aus der Penny DEL, da hat man es nicht geschafft. Und dann war schon so dieser Setzensmoment da, wo man einfach denkt, okay, wenn man es jetzt nicht geschafft hat, wie soll man es dann überhaupt schaffen? Und in dieser Saison, da habe ich mit jedem Spiel und mit jeder Entwicklung, die Krefeld durchgemacht hat, habe ich gedacht, und die schaffen das und die werden das. Und die sind einfach auch so in einem Lauf drin und die haben so eine Symbiose auf dem Eis gefunden. Die verstehen sich blind, wenn man da manchmal auch die Laufwege und auch die Passwege sieht, wie Krefeld die Pässe spielt und wie sie teilweise die Gegner stehen lassen. Und das ist für mich einfach so ein Gefühl, wo ich sage, okay, dieses Jahr sind sie wirklich ganz, ganz, ganz nah dran. Und wenn man es schaffen will, dann jetzt für mich, meiner Meinung nach.
Stefan, die Frage auch an dich. Diesmal aber, was spricht für Kassel?
Ja, dass wir Krefeld viel abverlangt haben in den Hauptrundenspielen, dass wir sehr gefestigt aus diesen beiden Serien, glaube ich, rausgehen können. Philipp Maurer, wer mich kennt, weiß, dass ich das nicht gerne mache, normalerweise einzelne Spieler rausstellen. Aber das muss man einfach benennen. Ich glaube, der kann ein großer Faktor sein, weil auch das war gestern so der Tenor in Bietigheim nach dem Spiel und auch viele Kommentare. Oh, der Maurer, rah, der hat uns wahnsinnig gemacht und der hat mich Nerven gekostet und Jahre meines Lebens und hat der toll gehalten. Also das spricht sich ja auch rum. Wenn der einen tollen Einstieg bekommt, dann ist das, ich weiß das auch, wie Kassel gegen Bad Nauheim. Damals war Felix Bick der aktuelle Krefelder Torwart da, zweimal hintereinander ausgeschieden ist. Das war so ein absolut Felix Bick in the house. Das macht was mit einem und das macht auch was mit den Spielern. Da bin ich ganz überzeugt von. Was spricht noch für Kassel, dass sie Finalerfahrung haben als Team, als Organisation, eine Menge Spieler haben, die extra motiviert sind, weil sie länger keine Playoffs oder gar noch nie gespielt haben. Luca Münzenberger fällt mir da ein, den wir von Köln Dauer geliehen haben, der so ein bisschen, ja, da ist er nicht richtig reingekommen, als er wieder bei den Haien war nach seinem Auslandsaufenthalt. Der war ja einige Jahre in Nordamerika. Und dass der dann hier auch so eine Entwicklung über die Hauptrunde nimmt und jetzt in Playoffs einer der wichtigsten Verteidiger, sowieso wahrscheinlich sogar Feldspieler ist und einfach auch das total genießt. Ne? Och, ist das geil, mal Playoffs zu spielen. Und davon haben wir ein paar. Tyler Benson hat das ein paar Jahre nicht erlebt. Laurin Braun ist zweimal abgestiegen. Der hat jetzt auch gesagt, das macht schon mehr Spaß, ne, in die andere Richtung zu kämpfen. Und das, also die Stimmung, die Atmosphäre in der Mannschaft ist sehr gut, finde ich. Also sehr, ja, so richtig. Die Jungs halten zusammen. Ich glaube, das kann ein großer Faktor sein, gerade wenn man vermeintlicher, ich will jetzt auch nicht zu weit rumreiten und das ist auch nicht meine subjektive Wahrnehmung. Ich versuche auch so ein bisschen das abzubilden, was ich so von außen mitbekomme. Da sind die Huskies klar als Außenseiter benannt und das sehe ich nicht als großes Zünglein an der Waage, da gebe ich Alex recht, aber schon gar nicht sehe ich das, diesen sehr hinderlichen Grund der Vorjahre, wo man einfach immer total mit der Pistole auf der Brust und dann hat, ne, als dann der Verein verstanden hat, dass man da nicht so auf die Kacke haut. Entschuldigung für mein Französisch, stellt sich unser Bürgermeister aufs Eis beim ersten Spiel. So, und jetzt auf in die DEL. Ich hätte wirklich aufs Eis springen können. Ne? Also flache Bälle, die Wertschätzung vom Gegner und natürlich auch das eigene, was man damit einbringt, in positive Dinge verwandeln, das können die ganz gut hier im Moment. Das ist, glaube ich, auch nötig für, weil das wird nicht einfach werden und man muss mit Rückschlägen umgehen, im Spiel selbst, über die Serie gesehen sowieso. Und ich glaube, das wird eine enge Kiste.
Dann machen wir weiter. Oder schließen ab, sowohl die Serie als auch den Podcast mit euren Tipps. Und das Schöne ist, ich glaube, es ist völlig egal, wer von euch anfängt, weil ich gehe davon aus, dass ihr unterschiedliche Tipps habt. Alex lacht schon, darf's gern beginnen. Ja, oder mich eines Besseren belehren. Also du kannst mich jetzt auch überraschen, um Gottes Willen. Also,
Also ich schwanke so zwischen sehr, sehr deutlich oder wirklich bis aufs Äußerste. Und ich habe für mich, glaube ich, was gefunden, wo ich sage, ja, da glaube ich dran, also Krefeld wird da nicht durchmarschieren, so viel kann ich sagen. Kassel wird, wie Stefan gesagt hat, Krefeld einiges abverlangen und die werden auch Siege holen, nämlich 2 an der Zahl, glaube ich, in dieser Serie. Und Krefeld wird die Serie dann mit 4-2 gewinnen und Meister werden.
Stefan Gerhold.
Ja, ich sag, Kassel gewinnt 4-2. Habe ich auch Bock drauf, schön zu Hause Meister werden. Krefeld darf gerne 2 oder können auch noch wegen mir Spiel 7 haben. Das können sie, glaube ich, ganz gut gebrauchen nach den entgangenen Einnahmen der beiden anderen Runden. Auch, kann man auch mal sagen, ne? Über 1 Million Euro durch die Lappen gegangen, durch die Sweeps. Also nicht, dass das einen Verein lenken würde und sagt, wir holen uns noch ein Heimspiel. Da gibt es ja auch immer diesen Irrglauben. Aber ich glaube, nach der Saison sind die dann schon, das wäre finanziell nicht schlecht gewesen. Ist jetzt nur mal so ein kleiner Ausflug, um das mal ganz abzubilden. Mhm. Aber ja, Kassel, ich möchte das natürlich. Aber ich glaube auch an unsere Mannschaft und ich bin auch gerne ein Counterpart zu Dr. Blattmann und deswegen sage ich 4-2 für Kassel.
Jetzt machen wir was. Das ist das erste Mal beim Bulli-Podcast, dass wir das tun. Wir nehmen den Producer mit rein in die Sendung. Ich habe jetzt das Mikrofon angemacht. Das ist nämlich der Vorteil von einem Host. Der kann das alles steuern. Und der Stefan Schneider darf gerne auch seinen Tipp abgeben, weil du hast ja wirklich auch sehr gut getippt bisher in der Penny DEL und du darfst es auch gerne weitermachen in der DEL 2. Was ist denn dein Tipp für das Finale Kassel? Krefeld gegen Kassel.
4-1 Krefeld.
Gerne eine kurze Begründung.
Ich sag, Kassel holt Spiel 1. Ist im Flow. Dann gibt es ein sehr knappes Spiel 2, das Krefeld für sich entscheidet. Und dann sind sie wieder drin im Selbstbewusstsein und im Flow. Und dann wird es leider eindeutig.
Lügenpresse.
Es ist auch nicht ganz unbeeinflusst, weil vielleicht, wenn die Möglichkeit bestünde, wenn der liebe Stefan Gerhold denn mit den Kassel Huskies aufsteigen würde, dann wäre es ihm wahrscheinlich relativ schwer, im DL2-Podcast zu bleiben. Ich würde mich sehr freuen, ihn im DL-Podcast begrüßen zu dürfen. Aber für diesen Podcast wäre schon ein herber Verlust.
Jetzt kommen die Gerüchte auf. Kann man bei Bulli auf- und absteigen? Also wir hatten das ja vor ein paar Jahren mit, Markus
best
schon mal.
Best of 7-Podcasts.
Ja, genau. Ja, wir hatten das ja mit Markus schon mal, der den Klassenerhalt gesichert hat und dann sich seinen Vertrag bei uns gleichzeitig um ein Jahr verlängert
hat. Warte mal, gibt einen Vertrag? Kann ich hier noch was abgreifen am Ende? Nein, Spaß.
Den haben wir automatisch verlängert an dem Tag. Er hat auch nichts davon gewusst.
Ja, ich auch. Bis 30.03. kündigen müssen.
Ja, genau. Abgelaufen.
Ja, es hängt
24.
viel dran.
Ja, nein, deswegen hoffe ich ja immer, dass Freiburg nicht absteigt. Mein
lieber
Podcast haben wir leider nicht.
Das wäre natürlich Worst Case. Also in beide Richtungen dann, ne?
Ja, auf einmal die zwei Podcasts weg.
Ja. Naja, gibt ja genug kompetente Kollegen da draußen. Aber danke für die Blumen, lieber Stefan.
Verdient.
Ja, absolut. So. Wir schalten den Producer wieder stumm. Vielen Dank, Stefan, für deine Einschätzung. Und ich bedanke mich jetzt bei Alex und Stefan für Und natürlich bei Stefan Schneider natürlich auch für seine Einschätzung. sind wir mal gespannt, wie das dann im Finale ablaufen wird. Danke für eure Zeit, Alex und Stefan natürlich. Wenn ihr da draußen Tipps habt, gerne uns kontaktieren über Instagram. Schaut da gerne mal vorbei, lasst dann ein Abo da. Und ganz wichtig, findet ihr natürlich auch in den Shownotes, The Squad Drops ist getroppt, wenn man so möchte. Unsere erste Kollektion mit The Squad Drops, ein Teil der Einnahmen, gehen unseren Bully Eishockey e.V. zugute, also sprich der Deckung unserer Kosten. Also schaut da gerne rein. Sehr geiles Design, alle Infos wie immer in den Shownotes. Dann sage ich nochmal danke an euch und bis denn.
Ciao.
Tschüss.